Gerade in großen Karrieren können wir oft beobachten, dass die Menschen sich für ihr eigenes Erscheinungsbild keine Zeit nehmen. Wenn wir aber ehrlich reinfühlen, ist für die allermeisten von uns ein schönes Erscheinungsbild bis hin zu gut gemachten Komplimenten etwas, was das Selbstwertgefühl hebt. Und das brauchen wir auch und gerade, wenn wir älter werden.
Finden Sie das auch? Dann sollten Sie Katharina Starlight zuhören, Babyboomerin des Jahrgangs 1966.
Sie war eine der ersten Stilberaterinnen in Deutschland. Sie ist seit vielen Jahren Mitglied des Knigge-Rates und dort zuständig für Auftreten, Kleidung und Nachhaltigkeit.
Sie ist seit neuestem auch Karriereberaterin für den Ruhestand.
Über all das sprechen wir mit ihr. Zunächst aber über die Unterschiede zwischen Mode, Zeitgeist und Stil. Apropos Stil.
Was ist das eigentlich?
Stil bedeutet eine Grundhaltung gegenüber Menschen, meinem Umfeld und meinem Gegenüber. Und das kann sowohl das Verhalten beeinflussen, als auch die Kleidung, die ich trage, so wie ich mich gebe und präsentiere, vielleicht auch so, wie ich rede und wie ich wahrgenommen werden möchte. Und im Benehmensthema geht es ja auch immer darum, dass wir wollen, dass sich der andere mit uns wohlfühlt. Das ist die Grundidee von Knigge. Und darum daher geht es auch um Gesten, wo sich der andere wohlfühlen soll. Heute ist es aber oft so, dass zu viel der Gesten Menschen in Verlegenheit bringt, unsicher macht. Gerade Frauen, die galante Gesten von Männern entgegennehmen, fühlen sich oft nicht wohl, wenn es zu viel wird. Und deshalb bedeutet auch Stil, dass ich mir darüber Gedanken mache, was mein Gegenüber an Gesten vertragen kann und was er braucht oder sie braucht, um sich wohlzufühlen.
Katharina, ich bin ehrlich gesagt für dieses Gespräch ein bisschen aufgeregt, denn es wird ja, ich sag jetzt mal, nur als Podcast, will heißen nur als Ton gesendet. Aber du siehst uns, wir sehen dich übrigens auch, aber dass du uns siehst, heißt, du siehst unseren Stil, mindestens was wir am Oberkörper anhaben und dass wir eine Brille tragen. Und jetzt hast du gleich den ersten Eindruck. Was siehst du?
Was wir tragen und wie wir aussehen, das erzählt ja eine Geschichte über uns selber, aber auch welche Bedeutung wir dem Anlass und dem Gegenüber und uns selbst geben. Und du willst jetzt, dass ich beschreibe, was ich bei Constanze sehe, oder worum geht's dir gerade?
Du siehst ja ein Bild von uns. Wir haben Klamotten an, also mindestens, was wir am Oberkörper anhaben, siehst du, und eine Brille und einen Haarschnitt. Kommt damit schon, hast du auf den ersten Eindruck einen Stileindruck?
Allerdings, ich sehe, dass es euch nicht egal ist, wie ihr vor mir sitzt. Genauso wie ich mir auch Gedanken gemacht habe. Wo guckt ihr gerne hin und was muss ich tun, damit ich euer Auge unterhalte? Ein berühmter Regisseur hat einmal gesagt, du sollst deine Zuschauer nicht langweilen. Und das gilt auch für Videokonferenzen. Was ich konkret sehe, sind zwei Menschen, die es sich halt überlegt haben. Ich sehe zum Beispiel, dass Constanze dezent und schön geschminkt ist, dass sie sich wahrscheinlich schon überlegt hat, welche Farbe sie nahe am Gesicht trägt, was die Kamera zeigt. Die Frisur ist gemacht. Das heißt, der Pflegezustand, den jemand zeigt, weil du ja auch die Frisur angesprochen hast, der ist wichtig. Was ich aber auch sehe, ist, dass ihr die Kamera auf Augenhöhe gestellt habt. Das finde ich persönlich im Gespräch mit anderen Menschen in Videokonferenzen super wichtig. Wie oft müssen wir ein Kinn von unten sehen und haben das Gefühl, der andere redet top-down von oben herab mit uns. Das ist einfach eine Geste, die die Augenhöhe verletzen kann, wenn die Beziehung nicht sehr, sehr gut ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir dem anderen das Signal und auch das Gefühl geben, dass er oder sie wichtig für uns ist und auch wert.
Du warst gnädig und hast nichts über mich gesagt.
Also, da du mich fragst, finde, dass ungefragte Kommentare über die Äußerlichkeiten eines anderen Menschen nicht stilvoll sind. Wenn du mich aber fragst, ich würde, glaube ich, wenn du das nächste Mal eine Brille einkaufen gehst, mit dir einfach nochmal mitgehen und dir noch ein paar Vorschläge machen.
You made my day.
Okay,
sehr schön.
Die Brille ist es nicht ganz. Geht wenigstens der schwarze Rollkragenpulli.
Das hat natürlich etwas Kreatives, leicht Existenzialistisches. Du bist mit den Farben, die ich sehe, der Mensch, der Schwarz auch tragen kann. Viele anderen Menschen können Schwarz nicht gut tragen, gerade nicht nahe am Gesicht. Durch zu dunkle oder zu schwere Farben vertiefen sich die Erfahrungslinien im Gesicht. Und oft ist es besser, gerade wenn wir älter werden, dass wir Farben wählen, die uns auch wirklich stehen und uns gut aussehen lassen und die dem Gesicht ein Licht geben und die auch zum Beispiel die Augenfarbe leuchten lassen, die die Haut gut aussehen lässt und so weiter.
Das war jetzt schon eine Stilberatung, ne? Das hat nichts mit Mode zu tun, oder?
Das ist eine sehr gute Rückfrage. Ich bin immer in der Stilberatung unterwegs gewesen. Die Mode als Industrie, die hat ja überhaupt kein Interesse daran, dass wir uns wohlfühlen in unserer Kleidung oder dass wir gut aussehen. Die Mode möchte gerne, dass wir ewig hungrig bleiben auf der Suche nach dem ultimativen Look. Nur dann kaufen wir. Und wenn ich über Stilberatung und Stil spreche, dann meine ich eben genau dieses selbst bei sich hinschauen, was steht mir, was lässt mich gut aussehen, worin fühle ich mich wohl, worin sehen mich auch die anderen gerne und gut. Es ist mir ja nicht egal, was andere denken und was andere sehen. Deshalb ist ja auch lässige Kleidung, die so nachlässig ist, dass sie vermittelt, es ist mir egal, was du von mir denkst, so unschön. Darum fühlen wir uns da auch oft ein bisschen angefasst, wenn wir jemanden mit diesen lässigen Symbolen herumlaufen sehen. Und das ist ja die Diskussion, die wir auch gesellschaftlich führen. Und ich bin einfach, egal in welcher Generation, egal ob bei jungen oder älteren Menschen dafür, dass wir uns pflegen und uns nochmal überlegen, was sieht der andere von mir. Dann haben wir viele Themen auf einmal nicht mehr, wenn wir nicht nur von uns selber ausgehen, sondern auch vom anderen vor allen Dingen.
Sind denn Frauen stilsicherer als Männer?
Ich finde oft das Gegenteil. Viele Männer, gerade Männer, die sich nicht für Mode interessieren, sind weniger beeinflusst. Und Frauen, die sich sehr für Mode interessieren, die werden ganz häufig vom Zeitgeist, von der Modeindustrie, von Freundinnen in eine Richtung gedrängt, die ihnen vielleicht gar nicht so richtig gut tut und verlieren jegliches Gefühl dafür, was ihnen steht und was sie gut aussehen lässt. In dem Moment sprechen wir auch von Fashion Victims. Und die Aufgabe ist, dass wir da hinschauen und gucken, was von dem Modeangebot, also was von den zeitgeistlichen Trends, die wir haben, für uns taugt und was nicht.
Das heißt aber, ich kann das lernen. Kannst du da ein paar Beispiele vielleicht oder ein Beispiel sagen, wie man das in deiner Karriere, wie du es gesehen hast, dass es wirklich jemand verstanden hat?
Ja, Kleidung oder auch Aussehen, Auftreten und Benehmen sind ja wie eine Sprache. Wir sagen damit etwas über uns aus. Und ich habe das am Anfang meiner Karriere, was schon sehr lange her ist, habe ich das für Menschen und Personen gemacht. Ich war damals eine der ersten Stilberaterinnen im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, am Anfang die einzige Modedesignerin, die das gemacht hat. Und da geht es, wie gesagt, nochmal um die Anwendung von Trends, darum, was steht mir persönlich gut und was lässt mich gut aussehen. Ich habe das ganz häufig gemacht, auch in Kombination mit Garderobeninventuren, das heißt Kleiderschrank aufräumen und unmittelbar umsetzen. Das heißt auch gucken, was steht mir oder was steht dem Menschen und was davon kann er weitertragen und womit tut er sich keinen Gefallen. Ich finde ganz wichtig, dass eine Stilberatung nicht wehtut. Das heißt, sie muss freiwillig sein. Der Mensch muss mich auch ranlassen an seinen Kleiderschrank und das setzt Vertrauen voraus. Das finde ich ganz wichtig. Und dann kann man da wohlwollend darüber sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinen Beratungen, aber auch in meinem ganzen Leben, dass man nicht immer hart und böse kritisieren muss, um etwas zu sagen. Man kann auch sagen, wie es besser ginge, ohne dass es dann wehtut. Und das ist eine schöne sprachliche Eigenschaft, die ich auch gelernt habe in 13 Jahren, die ich in der Schweiz gelebt habe. Da wird anders kommuniziert, da wird weicher kommuniziert und einfach freundlicher, so dass jeder noch sein Gesicht wahrt, weil dieses Gesicht wahren ist in allen Punkten, sowohl in den Knickefragen als auch in den Stilfragen sehr, sehr wichtig.
Aber wann merkst du denn, dass der Stil und der Mensch zusammenpassen?
Dann, wenn der Mensch mir Rückmeldung gibt, dass Menschen in seinem ferneren und nahen Umfeld gut reagieren. Wenn die Komplimente kommen, wenn das Strahlen kommt, wenn Erfolge kommen, Vielleicht auch, weil der Mensch mehr so gesehen wird, wie er ist und in seinen Qualitäten besser erkannt wird. Das ist ja das, was wir mit der Stilberatung erreichen wollen. Nochmal, wir wollen das Innere nach außen zeigen und sichtbar machen, was hier zu erwarten ist. Und wenn ich jetzt nochmal den Bogen schlage auf die Unternehmensberatung, wie viele Unternehmen schreiben die Werte, die sie angeblich haben, an die Pinnwand oder irgendwo in Werbung hinein? Aber man sieht den Mitarbeitern nicht an, dass das auch in der Kommunikation eine Rolle spielt im Unternehmen. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen sagt, wir sind innovativ, hatte ich mal ein Unternehmen aus einer technischen Branche, die haben in die Welt hinausgerufen, wir sind innovativ, wir sind Marktführer in unserem Bereich, aber die Vertriebler sind im grauen Anzug zum Kunden gegangen. Und da ist das Auftreten der Mitarbeiter und die Aussage der Firma, die gehen auseinander. Das heißt, die Glaubwürdigkeit ist nicht gegeben. Und das ist letztlich die Aufgabe, die wir haben. Kleidung ist eine Sprache, Verhalten ist eine Sprache. Wir sagen damit nonverbal aus, worum es geht.
Du hast ja zwischendurch gesagt, du merkst, dass du erfolgreich bist, wenn, ich sag jetzt mal, der Kunde, Klient Komplimente kriegt. Aber du sagst, dass er Komplimente zu seiner Person kriegt, gar nicht mal zu den Kleidern, oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, das ist richtig verstanden. Er kriegt Komplimente zu seiner Person. Im Gegenteil, wenn ein Kompliment kommt, du hast aber heute eine schöne Farbe an, dann war es die falsche Farbe, weil dann die Farbe mehr sichtbar ist als das Gesicht. Und die Accessoires, die Farben, die Züge, die wir einsetzen in der Stilberatung, die sollen den Menschen nach vorne bringen, die Persönlichkeit nach vorne bringen. Und dann sagt man auf einmal, du siehst aber heute wirklich gut aus. Das ist das richtige Kompliment. Oder du hast mich mit deinem Auftritt heute überzeugt. Deine Rede war großartig, weil wir alle gerne hingeschaut und hingehört haben. Das sind die Komplimente, die wir wollen und brauchen im Beruf und im sozialen Leben auch.
Das heißt also, wenn ich das übersetze, immer gilt, dass die Kleidung soll mich als Persönlichkeit unterstreichen, stützen im Grunde genommen, aber nicht zu laut sein und sich nicht in den Vordergrund stehen. Ist das so eine generelle Regel?
Die Kleidung trägt mich, wenn ich so unterwegs sein will. Und in dem Moment, wo wir Kleidung tragen, die vielleicht für eine Bühne noch tauglich ist, die sehr als Hingucker inszeniert ist, dann kann das auch funktionieren, aber auch nur dort an diesem Ort. Aber Kleidung für Privatpersonen und Menschen im normalen Berufsleben, also für euch und mich und für unsere Hörer, ist es wichtig, dass Kleidung und das, was wir mit unserer Erscheinung machen, die Persönlichkeit trägt.
Aber Kleidung verändert sich ja auch mit den Anlässen, ne? Also die berühmte Business-Kleidung unterscheidet sich von gegebenenfalls von Festfeierlichkeitskleidung oder von Partykleidung und so weiter. Das ist ja dann schon eine Dreierkonkurrenz von Person, Kleidung und Anlass.
Das ist richtig. Da kommen wir dann in die Dresscodes hinein. Aber wenn wir zum Beispiel von uns wissen, welcher Stiltyp wir sind, nehmen wir mal an, wir sind eine klassisch elegante Person, dann werden wir genauso ein klassisch elegantes Abendkleid und kein verrücktes, wildes, lautes wählen, wie wir im Alltag Kleidung wählen, die genau diesem Selbstbild und auch der Persönlichkeit entspricht. Das heißt, der Stiltyp bleibt und der Dresscode, der regelt im Grunde genommen nur das Maß an Angezogenheit oder einen gemeinsamen Kodex, den wir haben, damit wir uns bei einer Veranstaltung miteinander wohlfühlen.
Jetzt lass uns mal wirklich noch ein bisschen mehr auf unsere Altersklasse schauen. Wir wissen ja aus Statistiken und aus der Wissenschaft, dass wir sind ja alle Babyboomer, noch ein paar gepflegte Jahre vor uns haben. Und du hast ein Buch dazu geschrieben, Stilvoll älter werden. Was sagt das denn eigentlich aus? Wir werden ja ständig älter.
Ja, 50, bei manchen auch 55, vielleicht sogar 60, das kann variieren, aber circa in dieser sogenannten Lebensmitte oder Richtung Ende des zweiten Drittels werden die körperlichen Veränderungen sichtbar. Und dann haben wir auch oft beruflich eine Zeit, wo dieser große Run aufhört und wir so ein Innehalten bei uns verspüren. Dieses Bedürfnis, nochmal zu gucken, Haben wir denn jetzt wirklich erreicht, was wir erreichen wollten? Wollen wir genauso weitermachen wie in den letzten 15, 20 Jahren? Oder wollen wir noch mal einen Turn haben? Haben wir noch Ziele, die wir noch nicht verwirklicht haben? Die Endlichkeit, die wird dann einfach bewusster in dem Alter. Und bei manchen ist es ein bisschen früher, bei manchen ein bisschen später. Und das ist eben auch der Anlass zu sagen, gut, wenn sich mein Leben ändert, dann kann sich auch unter Umständen meine Kleidung ändern. Dann mache ich vielleicht andere Aufgaben, dann arbeite ich vielleicht auch mehr im Homeoffice oder ich arbeite insgesamt weniger, ich habe eine andere Klientel. Viele Menschen machen in dem Moment etwas anders. Und das Buch, weil du das ansprichst, das ist so entstanden. Ich wollte eigentlich darüber schreiben, was trägt man, was funktioniert bei einem älter werdenden Körper und was nicht. Aber ich bin immer auch gesellschaftlich interessiert und ich möchte bei allem, was ich so schreibe, und ich habe schon viel geschrieben in meinem Leben, möchte ich das gerne in einen sozialen, gesellschaftlichen Zusammenhang stellen, um es auch zu verstehen und auch plausibel zu machen. Und dabei bin ich selbst auch sehr, sehr nachdenklich geworden, als ich die Zahlen recherchiert habe, als ich gesehen habe, worauf wir auch zusteuern. Weil das ist jetzt, ich hole vielleicht ein bisschen zu weit aus, aber generell können wir uns als Gesellschaft auch nicht leisten, die gesamte gebündelte Erfahrung der Babyboomer-Jahrgänge in Rente zu schicken. Das ist das eine für den Arbeits- und Jobmarkt. Und dann gibt's noch eine andere Geschichte, die ich wichtig fand, die mir vielleicht auch ein bisschen Motivation gegeben hat, das Thema nochmal zu recherchieren und zu beschreiben. Ich habe an vielen Stellen gesehen, dass Menschen, die sich verrenten lassen, nach einem Jahr Krankheiten entwickeln. Das ist weder für die Menschen schön noch für irgendwen. Und wir sollten darüber nachdenken, ob Rente die eigentliche Antwort ist.
Renteneintritt, kann ich mir noch gut dran erinnern, gerade mal 8 Monate hier. Das hat für mich tatsächlich auch einen Gefühlswechsel mit sich gebracht. Ich sage jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann jetzt manches lassen. Ob das gleich zu Gelassenheit führt, ist nochmal ein anderes Thema, da denke ich noch drüber nach. Was mich richtig aufregt, wenn ich ins Netz gucke und unter der Rubrik Google Bilder das Wort Rentner eingebe, dann sehe ich nur Menschen, die beige Windjacken tragen und so eine komische Mütze. So, also das entspricht nicht meinem Selbstbild.
Da bin ich absolut bei dir, Stefan. Das ist ein altes Stereotyp, das immer weiter wiedergekäut wird, auch in der Bildlandschaft. Und wenn man zu dem Thema versucht, Bildmaterial zu kriegen, das irgendwie ansprechend ist und mit dem wir als diese Generation uns identifizieren können, dann ist die Auswahl sehr gering. Da stimme ich dir zu. Und wir haben ja jetzt, weil wir auch so geburtenstark sind, weil wir Jahrgänge sind, wo wir so viele sind, haben wir ja auch eine größere Stimme als Jahrgänge vor uns. Das heißt, wir können jetzt zeigen, wie Rente auch geht oder wie Ruhestand geht oder wie die Gestaltung des dritten Lebensdrittels geht, um es mal einfach schöner zu formulieren. Rente ist früher im Grunde genommen ein Startschuss gewesen für den Weg in die Bedeutungslosigkeit. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, innezuhalten. Und jetzt haben wir auch den Moment der Ehrlichkeit. Was geht noch, was geht nicht und was wollen wir auch noch? Und wie wollen wir uns präsentieren, um auch noch mal rückzukoppeln auf das, was du gesagt hast? Beige Kleidung und unattraktive Erscheinung und ja karierte Hüte, oder um diese Stereotypen auch mal einfach zu formulieren. Das sind wir ja nicht mehr. Wir sind jung und trotzdem müssen wir uns nicht präsentieren wie mit 20. Da geht's ja um den Grad, um die Gratwanderung. Wie können wir selber bleiben und trotzdem irgendwie auch die Erfahrung, die wir haben, dieser Erfahrung ein Bild geben und das auch sinnstiftend für uns selbst und andere einsetzen?
Wir sind auch nicht mehr in gedeckten Farben und karierten Hüten normalerweise gewandelt, sondern wir laufen ja, ich würde jetzt mal so sagen, ganz normal rum. Ja, und trotzdem bleibt dieses Bild erhalten. Woran liegt das? An welcher Stellschraube, denkst du, ist da zu drehen? Und wer dreht da dann?
meine Wahrnehmung, wir dürfen mehr unter den Generationen miteinander reden und miteinander leben und miteinander arbeiten, damit sich dieses Bild ändert. Weil die Frage ist ja immer, wer stellt diese Bilder ins Netz? Wie alt sind die oder sind die einfach frisch? Also die Verlegenheit, Bilder zu finden, die hat man immer, egal ob man jetzt selber aus der Generation ist oder aus einer jüngeren. Wenn wir selber noch mal ganz ehrlich zurückdenken, als wir Mitte 20 waren, da war ein Alter von Mitte 50 oder 60, das war biblisch. Wir haben gedacht, da hört das Leben auf. Ja, und diesen Gedanken dürfen wir jetzt umdenken und dann einfach noch mal gucken, was haben wir denn jetzt eigentlich wirklich? Und es braucht einfach immer Zeit. Entwicklung braucht immer Zeit, wenn sie von innen kommen soll. Und darum ist das so ein bisschen zäh, das Thema. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, weil wir so viele sind und weil wir jetzt auch Vorbilder füreinander sein können, wie man gut älter wird, wie man Spaß hat, wie man es selber gestaltet, ohne sich verrückt zu machen, wie man dem Jugendwahn ein Schnippchen schlagen kann. Ich glaube, auch das erfordert ein Umdenken. Nicht glatte Haut ohne Falten ist schön oder ein Gesicht, das noch nicht gelebt hat, sondern im Gegenteil, ein Gesicht, das gelebt und hat und Erfahrungslinien erworben hat. Das ist viel interessanter als eines, das noch nicht hat. Und ich glaube, dass wir uns die Aufgabe, Vorbild zu sein im Stilvoll Älterwerden, nicht nehmen lassen sollten. Und wir sind genügend, um es einfach zu zeigen.
Du hast jetzt zum zweiten Mal diesen Begriff Erfahrungslinien benutzt. Ich habe eine Ahnung, was es sein könnte, auch wenn ich auf das eigene Videobild gucke. Aber da liegt eine Nuance drin. Ist das eine Wortschöpfung von dir, die du benutzt das häufiger, habe ich bemerkt, beim Lesen und Zuhören.
Ja, das ist richtig. Ich überlege mir immer, gibt es für ein Wort, das ja häufig auch negativ besetzt ist in unserer Sprache, wie Falten zum Beispiel oder Übergewicht oder Doppelkinn, dann überlege ich mir immer, wie kann man es anders ausdrücken, um das Schöne daran auch zu zeigen. Und Erfahrung ist etwas Schönes und Erfahrungslinien sind was Schöneres als Falten. Genauso finde ich, wir reden jetzt nicht von starkem Übergewicht, sondern nehmen wir mal an, jemand isst gerne und hat Freude einfach am Genuss, dann muss man dann wirklich von einem Bauch reden, weil ein Bauch ja auch nicht gut besetzt ist. Ich habe dann auch schon von Gourmetwölbung geschrieben, weil das einfach genau beschreibt, worum es geht, nämlich die Freude am Leben.
Der Vollständigkeit halber bin ich jetzt auch daran interessiert, noch zu wissen, welchen positiven Ausdruck du für Doppelkinn gefunden hast.
Ich würde es jetzt schweizerisch ausdrücken und würde sagen, ein bisschen mehr Haut in der Kinnpartie.
Aber ist das ist das vielleicht auch sowas Deutsches? Mir fällt da gerade was ein, die Übersetzung von wir sagen vielleicht wohlwollend Rettungsring, also so diese Speckfalten heißt das dann auch ein bisschen expliziter im Deutsch, also in der Körpermitte. Da gibt es den englischen schönen Begriff Love Handles. Also sind wir als Deutsche da irgendwie so ein bisschen Weltmeisterinnen darin, uns selber runterzuziehen mit solcher Art von Wortfindungen?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir uns an dem Humor anderer Kulturen noch ein bisschen was abschneiden können, ohne dass das auf alle Deutsche zutrifft natürlich. Aber wenn man im Kollektiv sich auch sprachlich immer wieder runterzieht, weil man nicht darüber nachdenkt und eben nicht innehält, dann tun wir uns keinen Gefallen damit. Und deshalb möchte ich dazu auch anregen und auch dafür plädieren, dass wir mal einfach uns überlegen, was sagen wir da eigentlich gerade? Was haben wir so für Sprichwörter und für Wörter und Sprüche in unserer Sprache? Und das nochmal zu reflektieren, lohnt sich absolut.
Ich will nochmal zurück zu dem Bildern, den Altersbildern im Wortsinne, den Fotos, die ich im Internet sehe. Hast du ein Bild vor Augen, wie du uns gerne also sehen würdest?
Ja, das ist ja auch ein magisches, fast zauberhaftes Alter, sich zu überlegen, wer bin ich, wo will ich hin? Und dann gibt es natürlich aber auch ein paar Spielregeln, die helfen beim stilvoll älter werden. Zum Beispiel will ein älter werdender Körper, der braucht mehr Pflege und nicht weniger. Also sich schleifen lassen ist gerade in dem Moment keine gute Idee. Und Ich finde das Schöne am Älterwerden, dass wir genau wissen, wer wir sind und wer wir nicht sind, dass wir die Dinge entscheiden, die wir tun wollen, häufig, und dass wir auch die Erfahrung haben, um zu reflektieren, und in der Kleidung ausgedrückt, dass wir vielleicht auch gerade dann zeigen, dass wir nicht mehr jedem Trend hinterher rennen, sondern dass wir unseren eigenen Stil gefunden haben, dass wir auch Mut haben, mal auszubrechen aus dem allgemeinen Modebild. Ich meine, nehmen wir so diese allgemeinen Bilder, die wir gerade haben, die wir wirklich überall sehen. Irgendwie ist ja die Gefahr auch da, dass alle gleich aussehen, wenn wir ins Straßenbild gucken. Und dem einfach mal den Rücken zu kehren und zu sagen, nee, und ich mach's jetzt mal anders. Ich bin immer noch modisch unterwegs, aber ich möchte mir nicht immer das ankaufen, was es da gerade neu gibt. Ich habe noch genügend Kleidung im Schrank und die wird aber neu kombiniert. Ich muss die ja nicht kombinieren wie vor 10 Jahren. Sondern ich kann mir da meine neuen eigenen Styles schaffen. Aber das setzt voraus, dass ich mich mit mir selber und auch mit dem Thema Kleidung und Erscheinung befasse. Dass ich nochmal überlege, Thema Haarschnitt bei Frauen zum Beispiel. Ich sehe im Straßenbild bei Frauen überwiegend lange Haare. Wirklich bei allen, egal welche Alters. Nun ist es aber so, dass ein Körper, der älter wird, da werden die Haare auch nicht mehr, sondern eher weniger. Und die glänzen auch nicht mehr so schön. Muss man Haar, das diese Haarqualität eben nicht mehr hat wie mit 20 oder 30, muss man das wirklich lang tragen? Oder findet man da auch andere Lösungen? Wenn man es hinterfragt und dann für sich anders entscheidet, weil man gute Gründe dafür hat, ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber dieses unreflektiert einem Trend hinterherlaufen, das brauchen wir nicht mehr in dem Alter. Und das finde ich wichtig, das sollten wir nutzen.
Ist das was, wo du jetzt mehr deine beruflichen Aktivitäten hineinwerfen willst, auf diese, ja, ich würde nicht sagen Rentnerberatung, sondern einfach die Menschen in unserer Generation in ihre tatsächliche Zeit und in ihr Verhältnis stellen?
Meine Erfahrung ist, auch mit mir selbst, man kann die Dinge nicht immer allein im Stübchen auskaspern. Man braucht einen Gesprächs- und Sparringspartner. Und ich habe jetzt auch begonnen, im Gespräch mit neuen Klienten meine Karriereberaterausbildung, die ich parallel zum Stilcoaching und zur Stilberatung für Firmen gemacht habe, dafür einzusetzen, Menschen bei der Suche nach dem neuen Weg zu begleiten. Ich will mal ein konkretes Beispiel nennen. Das macht es vielleicht schön plastisch. Ich hatte im letzten Jahr einen Kunden und ich darf den auch zitieren, jetzt nicht namentlich, aber ich kann von ihm erzählen und ich finde die Geschichte auch eine sehr schöne. Der war sehr, sehr lange im öffentlichen Dienst und ist dort verrentet worden. Und wenn man ihn trifft, dann merkt man aber, dass er sein Leben lang auch immer mindestens eine andere Seite hat, wenn nicht sogar im öffentlichen Dienst nicht optimal besetzt war. Und er hat immer nebenher kreativ gearbeitet. Und in der Beratung mit ihm haben wir einmal seinen Blick auf seine eigene Kreativität nochmal formuliert und haben der auch eine positive Richtung gegeben, weil er das immer unterbewertet hat, wie kreativ er ist. Und er ist großartig kreativ. Er hat tolle Produkte geschaffen. Und aus der Begeisterung heraus, die sich dann ergab, aber brauchte er natürlich auch wieder einen Gesprächspartner, in dem Fall mich, der mit ihm darüber spricht, was von den vielen Plänen und Ideen lässt sich überhaupt noch umsetzen. An irgendeiner Stelle musste ich dann auch mal rückfragen, aber sag mal, du wolltest doch noch Zeit für deine Partnerschaft haben. Wann willst du den nächsten Band noch rausbringen? Ja, weil es ging ums Schreiben. Das sind die Gespräche, die wir führen sollten. Das kann man mit guten Freunden machen. Aber ich glaube, dass jemand Neutrales der bessere Gesprächspartner ist, weil der nochmal diesen Außenblick mit reinbringt.
Katharina, wir kommen ja jetzt langsam in die Schlusskurve und da sage ich jetzt auch mal ein bisschen bilanzierend für unser Gespräch. So wie ich dich verstehe, stilvoll älter werden kann man jeden Tag mit beginnen. Es ist nie zu spät, damit anzufangen, oder?
Dafür ist es tatsächlich nie zu spät, weil gerade in großen Karrieren können wir oft beobachten, dass die Menschen sich für ihr eigenes Erscheinungsbild keine Zeit nehmen. Wenn wir aber Ehrlich reinfühlen ist für die allermeisten von uns ein schönes Erscheinungsbild bis hin zu gut gemachten Komplimenten. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Etwas, was das Selbstwertgefühl hebt. Und das brauchen wir auch und gerade, wenn wir älter werden. Wenn wir beruflich nicht mehr so aktiv sind und viele Menschen, gerade Männer auch, identifizieren sich sehr über den beruflichen Erfolg. Wenn der wegfällt, brauchen wir ja auch noch anderes. Wir brauchen eine Aufgabe, an der wir uns Erfolg holen können, aber wir haben natürlich auch gute Chancen, wenn wir uns die Komplimente reinholen können über gute soziale Kontakte in einem Umfeld, das zu uns passt. Und da komme ich nochmal auf das Thema Kleidung ist eine Sprache. Wenn ich mich so kleide, wie ich bin und wie es zu mir passt, dann treffe ich automatisch auch leichter auf ein Umfeld, das damit in Resonanz geht und das mich reflektiert. Und dann habe ich viel leichtere Kontakte und muss nicht immer gegen den Strich gebürstet durch die Gegend laufen, wie oft im Berufsleben. Deshalb macht eine gute stilistische Erscheinung auch die sozialen Kontakte geschmeidiger und leichter. Man weiß schneller, wo man nicht hinpasst oder wo man auch hinpasst.
Ja, liebe Katharina, wir müssen zum Schluss kommen. Wir haben mit Tipps für Kleidung und Auftreten begonnen. Wir sind bei den ganz großen Themen des letzten Lebensdrittels geendet, weil das alles zusammenhängt, wie du uns glaubhaft versichert hast. Danke dafür.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ja, und auf unserem Blog Babyboomer Stories, da findet ihr noch die Auflösung, wie Katharinas jüngste lebensverändernde Maßnahme aussieht und auch mehr zu ihrem Verständnis von gelingendem Ruhestand. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Danke euch, dass ihr mich kontaktiert habt dafür.